Jesus, wir möchten dich jetzt einfach bitten, dass du uns fähig machst, dein Wort zu hören. Vater, wir wollen im Herz berührt sein und nicht nur im Kopf. Wir wollen nicht nur toll unterhalten werden, sondern wir beten, dass du selber bist, der zu uns sprichst. Wir wollen verstehen, dass unser Leben nicht nur einfach ein nettes, beschauliches und beschwingtes Abenteuer ist, sondern dass es um wesentlich mehr geht. Vater, lass uns auch heute Mittag immer wieder neu erkennen, dass unser Sein eine ewige Dimension hat, dass wir in einem Kampf stehen auf Leben und Tod, dass wir auch in diesem Leben leben, um Entscheidungen zu treffen, die einmal ewige Konsequenzen haben werden. Vater, und wir danken dir für die Schönheit und die Freude des Lebens, aber wir danken dir auch für die Konsequenz des Lebens, dass du unserem Leben dadurch Würde gibst und auch einen Sinn gibst, Vater, dass wir uns entscheiden können. Herr, so beten wir, dass du dein Wort aufschließt in unserem Herzen, dass du es dort lebendig machst, dass es uns verändert, herausfordert, auch wenn es manchmal wehtut. Wir wollen das ertragen. In Jesu Namen. Amen. Ja, welcher Sonntag ist denn heute? Was geschah an Pfingsten? Die Ausgießung der Kraft des Heiligen Geistes. So, das ist das, was die Christen an Pfingsten feiern. 40 Tage nach der Auferstehung fiel die Kraft des Geistes Gottes. Nicht der Heilige Geist, sondern die Dynamis heißt es, die Kraft. Es war der Tag, an dem Gott die Gemeinde mit den Gaben des Geistes begnadete oder beschenkte. Und die Gaben des Geistes sind dazu da, dass wir als Christen unseren Dienst in einer ganz anderen Weise als gewöhnlich tun können, nämlich in der Kraft und der Vollmacht, die Gott alleine geben kann. Und ich möchte aber heute nicht über die Gaben des Geistes sprechen, ich möchte auch nicht so sehr über Pfingsten selber sprechen. Ich möchte aber Pfingsten als einen Startpunkt benutzen, uns in etwas hineinzuführen, von dem ich empfinde, dass es uns in den nächsten Monaten massiver beschäftigen wird und dass es auch etwas ist, wo ich spüre, dass Gott mehr und mehr Gewicht drauflegen wird. Es geht um das Thema erfüllt Leben, Intimität und Autorität. Und ich möchte mit Apostelgeschichte 1, 13 bis 14 einsteigen. Es schildert die Situation kurz vor Pfingsten, nach der Himmelfahrt Christi. Die Apostel und ein Kreis von vielleicht 120 Menschen versammelten sich täglich in einem Raum in Jerusalem, der einfach als der Obersaal oder das Obergemach bekannt war. Und dort heißt es, als sie dort angekommen waren, stiegen sie in den oberen Saal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus ben Alpheus, Simon der Zelot und Judas ben Jakobus da. Es waren auch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Und jetzt kommt der Satz, der für mich wichtig ist. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Und mit diesen Versen beginnt Lukas, die Ereignisse vor Pfingsten zu beschreiben. Und was in diesem Vers besonders wichtig ist, sie waren einmütig, sie hatten ein Ziel, sie hatten eine Vision beieinander und beteten beharrlich miteinander. Die Gabe der Kraft des Heiligen Geistes, die dann am Pfingsten ausgegossen wurde, einige Tage später, ist für mich nicht nur ein vorbestimmtes Ereignis, das geschah, weil Gott es wollte, sondern ich bin mehr und mehr überzeugt, diese Ausgießung geschah auch als eine Antwort Gottes auf das beharrliche Gebet der Jünger. Als Jesus auferstanden unter den Aposteln weilte, hieß er, und er lehrte sie 40 Tage vom Reich Gottes. Und ich glaube, dass er ihnen auch gesagt hat und bittet, dass die Gabe der Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt. Bittet darum. Und das Interessante ist, ich nehme an, die Apostel haben das sehr ernst genommen und sie waren einmütig beieinander und beteten. Und mir ist mal wichtig, Gebet ist nicht einfach nur, dass die da saßen und die haben sich 6 Stunden lang einer nach dem anderen gegenseitig das Vaterunser aufgesagt. So, oder irgendwelche frommen religiösen Phrasen daher gedröhnt, sondern Beten ist Sprechen mit Gott, so wie dein Schnabel gewachsen ist. Beten ist Kommunikation mit Gott, so wie du vielleicht mit deinem besten Freund oder Freundin sprichst, nämlich Klartext. Die haben ihr Herz vor Gott ausgeschüttet, die haben ihr Verlangen vor Gott ausgeschüttet, ihre Sehnsucht ausgeschüttet und sie haben Gott bedrängt, das zu tun, was er versprochen hatte. Und ich spüre seit einigen Monaten in mir ganz stark ein neues inneres Drängen des Geistes Gottes, dass wir dem klaren, eindeutigen, ausdauernden Gebet und der Fürbitte für Menschen und für Umstände ganz neues Augenmerk zuwenden sollen. Nochmal, ich spüre sehr deutlich, dass wir als Gemeinde, dass Gott einen Fokus neu drauflegt, dass wir als Gemeinde, also auch als Einzelne, du als Einzelne, neu dem Gebet, der Fürbitte für dich selber, für deine Lebensumstände, aber auch für andere Menschen und für Umstände, in denen die Gemeinde ist, für Umstände, in denen dieses Land vielleicht ist, diese Nation ist, dass wir diesem Gebet neu Fokus zuwenden sollen. Andersrum gesprochen, Gott legt einen Fokus neu auf das Gebet. Und ich glaube, dass die Kirche, und mit Kirche meine ich die Gesamtheit aller Christen, die gläubig sind, egal welcher Denomination sie angehören weltweit, die Kirche am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, wird eine betende Kirche sein. Und wenn du dir in der Kirchengeschichte die Zeiten starker Erweckung anguckst, dann war das auch immer eine betende Gemeinde, die dahinter stand. Und noch einmal, Gebet ist nicht, dass wir an einem Stück das Vaterunser aufsagen. Gebet ist nicht ein langweiliges, religiöses Runterlabern irgendwelcher Floskeln, sondern Gebet ist, wenn mein Herz überfließt, wenn mein Herz überfließt mit dem an Last, was Gott eigentlich auf mein Herz legt. Kurz gesprochen, echtes Gebet ist, Gott gibt dir eine Last aufs Herz, die du ausbetest. Und das können Lasten sein, die dich ganz persönlich betreffen, Bedürfnisse, Wünsche, Nöte, die zunächst mal ganz dich persönlich betreffen. Es können Lasten sein, die einen anderen Menschen betreffen, die Gott zu deiner Last macht. Es können Probleme sein, von denen Gott sagt, ich will, dass du in diese Probleme hineinbetest. Es können Nationen sein, es können Regionen sein, es können Städte sein, die Gott dir oder eine Gruppe aufs Herz legt. Aber Gebet ist die finale Kraft, die einzige reale Kraft, die Gott geschenkt hat, die Umstände wirklich bewegt. Gebet ist der Punkt, an den Gott uns bringen wird, wo wir erkennen, dass wir mit unserer eigenen Kraft nichts erreichen werden. Egal wie gut wir organisiert sind, aufgestellt sind oder egal wie viel Finanzen wir haben, am Ende ist es das Gebet, das den Durchbruch schaffen wird. Es ist die mächtigste Waffe überhaupt, die Gott uns gegeben hat. Das ist vielleicht keine neue geistliche Erkenntnis, aber ich empfinde etwas Interessantes. Nach einer fast 3-jährigen Phase, in der wir als Gemeinde sehr, sehr stark vom Herrn in unsere Position als Braut hineingebracht wurden, sind die letzten 3 Jahre waren für mich sehr intensiv, wo ich gespürt habe, Gott hat dieses Paradigma der Braut sehr tief, für meinen Geschmack immer noch nicht tief genug, aber in mein Herz reingebracht. Sondern das beginnt, für mich hat eine neue Identität Raum gegriffen in mir. Vieles, was ich heute aus meinem Glauben heraus tue, tue ich aus einer völlig anderen Perspektive als vor 4 oder 5 Jahren. Es ist ein Unterschied zu wissen, wer ich bin, wie sehr ich geliebt bin oder nicht und daraus zu handeln. Die Identität als Braut zeigt, wer du emotional für Gott und für Jesus bist. Jesus nennt uns Braut, um uns zu zeigen, dass seine emotionale Beziehung zu uns die der innigsten und intimsten Beziehung entspricht, die es unter Menschen gibt, nämlich der von Mann und Frau. Es ist keine sexuelle Anspielung in diesem Bild, das die Bibel zeichnet, sondern hier geht es um eine Nähe, wie sie enger nicht sein kann. Deswegen nennt uns Jesus seine Braut. Und wir müssen in diese Identität hineinkommen, zu wissen, wir sind absolut gewollt. Wir sind sein ewiger Partner. Da passt kein Blatt Papier zwischen uns beiden. Da ist kein Geheimnis, das er vor uns hat. Da ist nichts, was er von uns getrennt tun möchte. Das ist dieses Bild auch der intimsten Partnerschaft, wo Jesus möchte, dass wir an seiner Seite mit ihm in die Dinge, die er tun möchte, hineinkommen. Das ist die Identität der Braut. Und neben der Identität gibt es eine Funktion, die er für uns vorgesehen hat. Das bezeichnet unsere Funktionalität oder Position, die wir haben werden. Und da möchte ich hierhin beamen. Zwei Verse mit euch gerne lesen. 1. Petrus 2, 9. Und dort findest du die Position, die Gott eigentlich für dich hat. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selber gehört. Und im 1. Petrus 2, 5. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer darbringt. Wir sind königliche Priester. Wir sind ein königliches Geschlecht von Priestern. Und jetzt stell dich auch nicht bitte vor mit einem langen, schwarzen, wallenden Mantel, einer Soutane, sondern Hirtenhut auf, hochgeknöpft bis oben hin. Halleluja, Amen. Sondern ein Priester ist viel mehr als das, was wir Menschen vielleicht daraus gemacht haben. Während die Braut nochmal unsere emotionale Position der Intimität, der Liebe und der nächsten Nähe zu Jesus aufzeigt, spricht das königliche Priestertum von unserer praktischen Berufung, von dem, was wir praktisch jetzt, hier und in Ewigkeit machen werden. Wir sind berufen, primär das zu tun, was Jesus jetzt schon tut, nämlich in Gebet und Fürbitte vor dem Vater zu stehen, zu erfahren, was ist sein Wille und diesen Willen auszubeten oder den Willen des Vaters zu tun. Es gibt immer zwei Dinge. Entweder sagt der Vater, hier ist mein Willen, ich möchte, dass du diesen Willen ausbetest, ihn in Existenz betest. Und manchmal gibt dir der Vater seinen Willen und er sagt, tu es. Und Jesus ist unser hoher Priester und er steht für uns vor dem Vater und verwendet sich im Moment für uns zum einen. Da, wo wir gefallen sind, ist er beständig vor dem Vater und steht vor uns, vergibt. Und er bringt beständig auch die ganzen Menschen, die noch nicht kennen, vor den Vater. Er bringt die Welt vor den Vater, die Dinge dieser Welt vor den Vater. Und was Jesus sich wünscht, ist, dass wir als seine Braut an diesem Dienst teilhaben. Er wünscht sich, dass du neben ihm stehst und an diesem Werk teilhast. Das bedeutet, sein Herz zu bekommen, in seinen Dienst mit hineinzukommen. Mit ihm zu sein heißt nicht irgendwo auf einer Wolke zu schweben, mit einer Harfe in der Hand, einem eingelaufenen Nachthemd, sondern wir werden mit ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit auch priesterlich dienen. Das ist eine Sache, die ist so tief, so gewaltig. Die Bibel gibt nur Andeutungen darüber. Aber die Herrlichkeit der Herrlichkeit, die Ewigkeit der Ewigkeiten, die auf uns wartet, wird auch durch Gebet regiert und gestaltet. Und du bist das königliche Geschlecht, das mit Jesus zusammen in alle Ewigkeit diese Dinge tun wird. Das ist unglaublich, deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Und es ist auf keinen Fall langweilig. Wir sind primär dazu berufen, das zu tun. Ich möchte das kurz auch nochmal zeigen. Hebräerbrief, Kapitel 6, 19 bis 20, da heißt es, und ihr Und in ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Er spricht hier von einer Hoffnung. Und jetzt sagt der Schreiber was Interessantes. Dorthin, nämlich in das himmlische Heiligtum, ist Jesus bereits vorausgegangen. Er, der unser ewiger Hohepriester geworden ist, ein Hohepriester nach der Art des Melchisedek. Und was ist hier wichtig an diesem Vers ist, Jesus ist uns vorausgegangen. Was bedeutet es denn, wenn ich sage, okay Bernd, ich gehe schon mal voraus? Ich bin da und du? Du kommst nach. Ne? Er kommt nach. Das ist die Bedeutung. Jesus ist vorausgegangen in das himmlische Heiligtum und das bedeutet nichts weiter, dass wir nachkommen werden. Und damit verbinden sich auch diese Aussagen, dass wir das königliche, priesterliche Geschlecht sind. Wir werden mit ihm vor dem Vater stehen und das gesamte Universum durch Gebet regieren. Das ist Königtum und Priestertum. Ein Priester ist simpel gesprochen ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Und wir sind berufen, schon heute ganz konkret zu regieren. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz konkret für uns, Gottes Willen im Gebet suchen, diesen dann auszubeten, bis er in Existenz kommt. Und das kann sein, Gott legt dir für eine bestimmte Sache eine Last aufs Herz. Und es ist mir ganz wichtig, dass du verstehst, das kann etwas für dich ganz persönlich sein. Fangen wir mal ganz simpel unten an. Gott sagt dir plötzlich, ich möchte dir ein neues Auto geben. Ich kann nicht mehr sehen, mit was für einer Rostbeule du da rumfährst. Und dann kämpfst du erstmal gegen deine Minderwertigkeitsgefühle, gegen deine religiösen Gefühle und das kann nicht sein. Nein, Gott, nein, sowas, was, Gott. Und ich sage dir etwas, Gott ist genauso interessiert an deinem ganz persönlichen Leben hier, wie auch an hochgeistlichen Dingen, wo Gott vielleicht anfängt und legt in einer Nacht deine Stadt aufs Herz und sagt, ich möchte, dass du für Erweckung in dieser Stadt betest. Ich lege dir diese Stadt aufs Herz. Und ich lege dir den Stadtteil aufs Herz. Ich lege dir eine Person aufs Herz. So, mir ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir über Gebet reden, dass wir die Dinge nicht vergeistigen. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt so eine Art, man kann nur für geistliche Sachen beten und nur für so ganz weit abgehoben. Und dann, das hört sich so toll christlich an und da kriege ich immer Misstrauen. Gott ist auch interessiert an deinem ganz persönlichen Leben. Aber Gott möchte nicht, dass du aber dort auch nur hängen bleibst. Das ist das andere Extrem. Ne? Me, me, me und nochmal me und me und me und meins und mir und mich und mich und mir und meins. So, das ist das andere Extrem. Das ist auch nicht richtig. Ja? Es geht um Balance im Reich Gottes. Jesus sagt das ganz klar, wir sollen uns zuerst um die Dinge des Reiches Gottes kümmern, dann wird Gott sich um alles andere, was uns berührt, bewegt oder was wir brauchen, kümmern. So, Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, wo dein Auto in den letzten Zügen liegt. Gott weiß, wo du vielleicht mal neues Mobiliar bräuchtest, dann hast du die Kohle nicht. Und Gott legt dir eine Last aufs Herz und sagt, hey, bete dafür. Und so viele Christen tun es nicht, weil sie auf so einem merkwürdigen, abgehobenen Heiligkeitstrip sind und meinen, Gott ist dafür nicht zuständig. Aber wenn Gott dir eine Last aufs Herz legt, dann tu es. Ich habe es so oft erlebt, wie Gott auch in mein Leben hineingekommen ist. Und ich habe erlebt, wie Gott in das Leben von Menschen hineingekommen ist, die er mir aufs Herz gelegt hat, für sie zu beten. Oder in das Leben von Umständen, Umstände leben nicht, aber in Umstände hinein, ne? Da gibt es keine Grenze für die Macht Gottes. Und Gott möchte, dass wir das neu lernen, dass wir berufen sind, durch Gebet zu regieren, durch Gebet über Umstände zu regieren, durch Gebet Umstände zu verändern. Und wie gesagt, dieser Durchbruch, den Gott dir aufs Herz legt, das kann sein, dass sagt Gott, bete, 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 bis etwas passiert. Und es geschieht souverän, ohne dein Dazutun. Oder aber Gott sagt, bete für die und die, Dienste, bete für den Kinderdienst vielleicht als Beispiel, ne? Dass sie neue Mitarbeiter kriegen. Der Kinderdienstmitarbeiter weiß gar nichts davon, aber du hast die Last zu beten. Und eines Tages tropft ein Mitarbeiter nach dem anderen rein. Und du merkst, es ist geschehen, weil du priesterlich in den Riss gestanden bist. Und weil dein Gebet den Arm Gottes bewegt hat. Ich möchte es nur in einem Satz sagen, Gott muss nicht von uns gebeten werden. Es ist ein Krieg in den himmlischen Örtern. Die Bibel ist sehr, sehr deutlich darüber, dass der Widersacher Gottes, der Teufel, und das ist nicht dieser gehörnte, boxbeinige, stinkende Idiot, das ist ein gefallener Engel, das ist eine absolut gewaltige und absolut bösartige Macht. Und diese Macht hat ein Anrecht, uns entgegen zu sein, wenn wir nicht glauben und wenn wir nicht im Glauben handeln. Wir haben keine Macht gegen diese Macht, aber die einzige Macht, die wir haben, ist Gebet. Und Gebet ist Glauben und Glauben ist Vertrauen. Und wenn ein Mensch, der betet, drückt damit aus, ich glaube an Gott und ich vertraue an Gott. Und das drückt er dadurch aus, dass er beharrlich betet und nicht nur einmal betet. Und der Teufel hat die Erlaubnis, oft unsere Gebete auch auf die Probe zu stellen. Und das ist ein Kampf. Und in diesem Kampf sind wir in ihm ein nicht nur gleichwertiger, sondern sogar absolut überlegener Gegner. Wir wissen das noch nicht. Und deswegen ist im Gebet Beharrlichkeit so wichtig. So, und wo immer du betest, musst du nicht Gottes hartes Herz überwinden, sondern du betest gegen den Widerstand des Feindes, der ein Recht hat, dir entgegenzustehen. Und die einzige Waffe, die ihn überwinden kann, ist der unerschütterliche Glauben, das unerschütterliche Vertrauen. Und das ist es, was Gott, dass wir in diesen Kampf hineingehen, dass wir das lernen. Der zweite Punkt, was passieren kann, wenn wir beten für Situationen, für Menschen. Du betest für einen Kranken vielleicht und plötzlich spricht der Geist Gottes ganz klar zu dir, geh hin, nimm dein Ölfläschchen mit, salbe ihn, leg ihm die Hände auf, ich will ihn heilen. Was durch mich, Gott, bloß nicht, ja nicht. Und dann musst du gehorchen. Oder Gott sagt dir, ich habe ein prophetisches Wort für diese Person, ich möchte, dass du hingehst und ihm dies und dies und dies sagst. Was, ich bin doch nicht verrückt, ne? Aber Gott sende dich. Das kann passieren, wenn du betest. Oder ganz konkret, Gott sagt, miete dieses Gebäude, das ich dir gezeigt habe. Miete dieses Gebäude nicht, das dir so gefällt. Oder Gott spricht, tätige dieses Geschäft. Tätige dieses Geschäft unter keinen Umständen. Bitte diese Person um Hilfe. Meide diesen Menschen. Gehe dieser Sache nicht aus dem Weg. So, wenn wir beten, kann Gottes Antwort auch ganz konkret sein und wir werden aufgefordert, konkret zu handeln. Das ist auch etwas, was passiert, wenn wir beten. Und unsere primäre Aufgabe ist es, vor Gott zu stehen und seinen Willen entweder für uns selber oder für andere Menschen oder für Umstände zu suchen. Und ohne den Willen Gottes zu kennen, handeln wir aus eigener Kraft. Und wenn wir den Willen Gottes nicht suchen oder gar ignorieren, handeln wir auch aus eigener Kraft. Und wir werden bestenfalls einen Ismael zeugen. Ihr kennt ja die Geschichte Abraham und Ismael, der Sohn, der nicht verheißen war. Der Sohn, für den Abraham selber getrickst hat, um ihn zu kriegen. Und viele Christen zeugen Ismaels. Sie leben unabhängig von Gott. Sie tun die Werke Gottes in ihrer eigenen Kraft. Und das kann Gott nicht gefallen. Was du im Fleisch beginnst, musst du im Fleisch vollenden. Alles, was du im Fleisch in deiner eigenen Kraft anfängst, musst du vollenden. Das kostet dich Kraft. Und du kannst daran merken, dass du ein Ismael gezeugt hast, wenn du dauernd Energie, Energie, Energie reinführen musst. Ja. Und alles, was von Gott kommt, das fließt. Die Amis haben so ein nettes Wort, God's will is his bill. Also sein Wille ist seine Rechnung. Jesus ist ein wunderbares Beispiel. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wirklich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern nur, was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Der Vater aber hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Jesus hat nichts aus sich selber getan. Er legte seine Gottheit vollkommen ab, den unabhängigen Gebrauch seiner Gottheit vollkommen ab. Was Jesus tat, war das, was ihm der Vater zeigte, was zu tun war. Jede Heilung, jedes Wunder, jedes Wort, das er öffentlich predigte, ist ihm vom Vater gezeigt worden. Du kannst das im Johannesevangelium, es ist so wunderbar, mir fehlt die Zeit, all diese Verse aufzuführen, wo Jesus immer wieder sagt, ich rede nicht aus mir, sondern der Vater, der in mir lebt, redet. Ich hätte noch viel zu richten, aber nicht ich richte euch, sondern der Vater, der in mir lebt. Also immer wieder nimmt Jesus Bezug auf das, was der Vater tut, und er sagt immer wieder, ich tue das, was der Vater mir aufgetragen hat. Sondern das ist die Matrix, das Muster für unser geistliches Leben. Den Willen Gottes suchen für unser Leben, den Willen Gottes suchen für Umstände innerhalb und außerhalb von uns, den Willen Gottes suchen auch vielleicht für andere Menschen, für Städte, Nationen, Regionen, was immer Gott uns aufs Herz legt. Für Machttaten, Wundertaten, Durchbrüche. Und Jesus möchte das in uns hervorbringen, in uns ein Verlangen, vor dem Vater zu stehen, wie er es getan hat und immer noch tut, um zu erfahren, Vater, was willst du in dieser und dieser Sache tun? Was, Vater, ist dein Wille in dieser Sache? Stehst vielleicht vor einem komplizierten Geschäftsabschluss und du suchst den Vater und sagst, Vater, was ist dein Wille? Dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Das deckt sich auch mit dem Vater unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Darum beten wir das auch im Vater unser. So, und das ist eine großartige Aufgabe und gleichzeitig manchmal eine frustrierende Aufgabe, weil da spielt unser Ich nicht gerne mit. Mein Ich zurückzunehmen, zu sagen, ich warte, dass der Wille Gottes offenbar wird in dieser und dieser Sache. Ich möchte den Willen Gottes entdecken in dieser und dieser Sache. Und Gott wird reden. Und dann bist du im Willen Gottes. Und wenn du im Willen Gottes bist, wird alles passieren. So, unser Problem ist oft, dass wir noch so klitzekleine Öhrchen haben und ganz klitzekleine Äuglein haben. Wir sehen so schlecht und wir hören so schlecht. Und das liegt daran, weil wir so wenig Übung darauf verwenden, den Vater zu sehen und den Vater zu hören. Und eines unserer hauptsächlichen Gebete sollte sein, Vater, bring mich an den Ort, wo ich dich besser sehe und besser höre. Freunde, so vieles würde leichter und anders werden für uns. Aber nein, stattdessen machen wir es lieber auf unsere eigene Tour. Und Gott lässt uns dann eben noch eine Ehrenrunde und noch eine Ehrenrunde und noch eine Ehrenrunde drehen. Nicht, weil er uns hasst oder ärgerlich ist, sondern weil er will, dass wir es lernen. Und lernen ist manchmal ein schmerzhafter Prozess. Wir müssen Schmerzen erfahren, um zu lernen, um umzudenken. Die wenigsten von uns ändern sich, wenn der Preis, sich nicht ändern zu müssen, immer noch niedriger ist, als sich zu ändern. Und ich nenne diesen Lebensstil, vor dem Vater stehen, von ihm hören und dann hinausgehen und tun, was der Vater sagt, Intimität und Autorität. Es ist dieses zweischneidige Schwert, das ich vor einigen Monaten als ein Bild gesehen hatte. Zwei Schneiden und doch ist es ein Ding. Intimität ist die eine Schneide und Autorität die andere. Wisst ihr, unser menschliches Problem ist oft, dass wir uns in Extremen verfangen. Wir lieben es, in Extremen zu leben als Menschen. Warum? Extreme sind einfach zu leben. In Extrem zu leben bedeutet, ich muss nicht nachdenken. Jeder hat so sein Extrem. Jeder hat so sein Lieblingsding. Und im Lieblingsding, in Ausführungszeichen, zu leben, ist einfach. Das liegt mir. Muss ich mich nicht anstrengen. Muss ich nicht nachdenken. Das ist einfach super einfach. Ja. Zum Beispiel ein Mensch, der von Natur aus eher so eng und straight ist, dem wird es sehr leicht fallen, sich in einer so eher vielleicht religiösen, engen Umgebung zurechtzufinden, weil es seinem Naturell entspricht. Und jemand, der von Natur aus eher, komme ich heute nicht, komme ich morgen und ach, alles ist easy und locker, der wird sich wahrscheinlich in einer geistlichen Umgebung, in der alles in vollkommener Unverbindlichkeit ist, absolut wohlfühlen. Beides sind Extreme. In extremen Leben kostet dich nichts, weil du einfach das auslebst, was in dir angelegt ist. Das Problem ist nur, dass du immer weiter in das Extrem hineinkommst und damit keine Ausgewogenheit in dir ist. Du bist nicht fähig, die ganze Fülle des Lebens zu erfassen. Du lebst immer nur in einem Fragment des Lebens. Und was Gott möchte, ist, dass wir in Ausgewogenheit kommen. Gott möchte auch, dass wir in Ausgewogenheit in der Gemeinde kommen, in der Betrachtung der Gaben, die wir haben. Aber der Extremist muss nicht nachdenken. Man tut nur das, wozu man Lust und Kernbegabung hat. Und nach einer Weile hält man das auch noch für den Weg Gottes, wenn man einen gewissen Erfolg hat. Aber die Wahrheit ist nie in extremen Positionen, sie ist in der Ausgewogenheit. Ich meine mit Ausgewogenheit keine faulen Kompromisse oder Lauheit. Wahrheit ist immer vielfältig. Wahrheit wird auch immer Synergie erzeugen. Wahrheit, göttliche Wahrheit wird die Extreme verbinden, zusammenführen und es wird mehr rauskommen als alleine. Das ist Synergie. Synergie bedeutet, gemeinsam erreichen wir mehr als alleine. So, und das bedeutet, wenn ich vom Naturell eher ein kontemplativer Typ bin, der nur lieber betet, dann ist es gut. Aber ich muss dann lernen, die andere Seite meines Lebens mit Christus zu stärken, nämlich wenn er sagt, geh raus und werde jetzt aktiv in meinem Namen. Und wenn ich der einen Seite der Aktivist bin, der sagt, Herr, ich will am liebsten Tag und Nacht nur schaffen für dich, dann muss ich lernen, auch mal in die Stille hineinzukommen, um auf den Herrn zu warten. Und dann werde ich eine ausgewogene Persönlichkeit. Jesus ist ein wunderbares Beispiel für diesen Lebensstil. Die Nachricht von Jesus verbreitete sich umso mehr. Das war, als er viele heilte. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jetzt passiert was Interessantes. Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Hier gibt es noch einige Referenzverse, wo das auch nochmal beschrieben ist. Du musst dir mal das vorstellen. Jetzt kommt der große evangelistische Durchbruch. Tausende strömen dahin, wo Jesus ist. Sein Name zieht Kreise. Jeder will ihn sehen. Jeder will etwas von ihm. Und viele von uns, jetzt so Christen, würden sagen, wow, jetzt, jawohl, jetzt ist die Erweckung ausgebrochen. Jetzt kommen die Massen. Jetzt haben wir die Chance, so richtig unseren Dienst groß zu machen und das Evangelium zu verkünden und die Botschaft zu verkünden. Aber was macht Jesus? Er ist so vom Marketinggedanken völlig kontraproduktiv. Ne? Er sagt, tschüss Leute. Und er geht in die Einsamkeit. Auf dem Höhepunkt des überschäumenden Interesses zieht sich Jesus einfach zurück. Jeder Marketingmanager wird sagen, Jesus, das ist eine Katastrophe, jetzt kannst du doch nicht einfach aussteigen. Aber an dieser Begebenheit sehen wir, wie man mit Macht und Kraft, die Gott gibt, richtig umgeht. Oft, wenn du meinst, wow, jetzt, oh, jetzt geht's ab, sagt Gott, okay, stopp. 4 Schritte zurück, mach die Tür hinter dir zu. Ja Gott, aber nein, jetzt. Und Gott sagt, Ruhe, komm. Das ist das Interessante. Wie viele von uns hätten hier weitergemacht, um noch weitere Heilungsveranstaltungen durchzuführen? Heilung ist der Wille Gottes, Halleluja. Aber ich sage dir etwas, nichts korrumpiert schneller als öffentliche Macht und Popularität. Und gerade hier zeigt sich die Größe, die geistige Größe und die Ausgewogenheit in Jesus. Als er den Vater hört, komm jetzt, mein Sohn, zieht er sich augenblicklich zurück. Jesus diskutiert nicht darüber, hey, könnten wir jetzt nicht und so weiter, sondern Jesus weiß, okay, jetzt ist der Moment, es ist gut, die Bremse jetzt reinzuhauen. Jesus spürte etwas, was viele gar nicht spürten, das Ganze war dabei zu kippen. Die primäre Sendung von Jesus war nicht, Tausende gesund zu machen, obwohl er Mitleid hatte. Seine primäre Sendung war, das Evangelium zu verkündigen, nämlich, dass er für die Sünden der Menschheit gekommen ist und sterben würde und dass wir alle Sünder sind und Erlösung brauchen. Aber das wollten die meisten Menschen nicht hören. Die meisten Menschen wollten nur gesund werden, um in ihrem sündigen Leben weiterzumachen. Und das ist heute nicht viel anders. Eine andere Begebenheit. In jener Zeit zog Jesus sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte 12 von ihnen aus. Es ging nun darum, den Apostelkreis zu gründen. Sondern Jesus auch hier verließ sich nicht auf seine Managementkenntnisse, sondern er zog sich zurück, um vom Vater zu hören, was sind die Männer, die ich erwählen soll. Wir sehen auch hier, Jesus zieht sich zurück in die stille Intimität und danach tritt er vor die Menschen Autorität und beruft. In dem ersten Bibelvers auch, Intimität, zuerst Autorität, er übt Autorität, er heilt die Kranken und dann kommt der Rückzug in die Intimität. Und das ist diese Ausgewogenheit, das ist das, wo er uns hinhaben möchte, wo wir lernen müssen zu leben. In beiden Dimensionen. Nochmals, Jesus lebte in der Intimität und Autorität. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist Intimität, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt und werdet es bekommen. Autorität. Gott kann dir nur alles geben, wenn alles von dir ihm gehört. Wenn du nicht in ihm bist, seine Worte nicht in dir sind und er wird dir geben, was du willst, wird es dich korrumpieren. Punkt. Das weiß Gott und deswegen tut das auch in seiner Gnade meistens nicht. Ich möchte uns ermutigen, als Gemeinde und als Einzelne, dahin zu kommen, dass wir zu Menschen der Intimität werden, die aber auch Autorität leben. Ich möchte uns ermutigen, auch zu begreifen, wir haben unterschiedliche Berufungen. Wir alle sind berufen, für uns und unser nächstes Umfeld zu beten und auch zu handeln. Jeder hier im Raum sollte ein persönliches Gebetsleben kultivieren und erlernen. Ein Gebetsleben, in dem er für sich und seine Familie oder sein nahes Umfeld vor Gott eintritt. Jeder. Punkt. Aber darüber hinaus gibt es spezielle Berufungen Gottes an Einzelne, nämlich zum Dienst der Fürbitte und Dienst des Gebetes. Und das sind Menschen, denen Gott eine besondere Gabe gibt, besonders lang, besonders intensiv und besonders ausdauernd vor ihm zu stehen, um für andere Menschen, für Städte, für Regionen, für Nationen, für Umstände zu beten und einzustehen. Lukas 2, 36, 37, damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem, sie hieß Anna und sie war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Nur 7 Jahre war sie verheiratet gewesen und war jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Beten und Fasten. Und ihr müsst nicht vorstellen, dass das so ein schwarzen Tuch, so ein Gebetsmütterchen war, sondern, wisst ihr, früher haben mich immer so Geschichten, da hat es mir die Fußnägel rückwärts aufgerollt, da hatte ich immer diese religiösen Gestalten vor Auge. Und das war eine Frau, die am Herzen Gottes lebte, die den Pulsschlag Gottes spürte. Und ich glaube wirklich, sie war unter anderem eine ihrer Gebetslasten, die Gott ihr aufs Herz legte, war, im Geist Bahn zu brechen für das Kommen des Messias. Denn warum war sie diejenige, die Jesus sehen durfte im Tempel, als er als Baby im Tempel dargebracht wurde? Und ich glaube, dass das eine ihrer Hauptgebetslasten war, den Weg für das Kommen des Messias freizubeten. Freunde, das möchte ich, dass du das verstehen lernst. Gott bindet sich an uns Menschen für die größten Dinge. Und es liegt an uns, ob wir beten. Dinge passieren, weil wir beten und Dinge passieren nicht, weil wir nicht beten. Gute Dinge passieren, weil wir beten und schlechte Dinge passieren, weil wir nicht beten. Schlechte Dinge passieren, weil wir nicht beten. Weil wir nicht beten. Für andere und für uns nicht. Punkt. Und diese Frau war jemand, sie hatte eine besondere Berufung. Ich meine, weißt du, das muss man ehrlich sagen, niemand, nicht alle hier sind berufen, für den Rest ihres Lebens von mir aus im Gebetshaus zu sitzen, bis sie 84 sind. Tag und Nacht. Nicht jeder hat diese Berufung. Das ist absolut wichtig, dass wir das verstehen. Aber es gibt einige, die diese Berufung auf sich spüren. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ein Dienst wie dieser öffnet Tore in der geistigen Welt, bewegt Umstände, bewegt Gebirge, die uns entgegenstehen, der Unmöglichkeit, zum Wohle anderer Dienstgaben. Und das ist das, wo ich mir wünsche, wo wir hinkommen, auch als Gemeinde in IHOP, dass wir in eine Synergie hineinfinden, wo wir sehen, die Beter sind diejenigen, die für uns aktiv in der Gemeinde Tore öffnen, die wir nicht öffnen können. Aber wir wiederum haben die Arme und die Beine, die sie nicht haben, um das, was sie freigebetet haben, dann tun zu können. So, das ist das Wichtige, wir brauchen einander. Und deswegen möchte ich in den nächsten Jahren, dass wir lernen, diese Synergie reinzufinden. Dass die Fürbitter und die Evangelisten von mir aus, also ich sage mal, die Schaffer und die Beter, sich nicht mehr bekriegen irgendwie, unbewusst, oder sich gegenseitig ausspielen, sondern erkennen, wir brauchen einander. Das ist, was Paulus im Korintherbrief mit dem Leib meint. Er sagt, wie kann der Arm zum Bein sagen, ich brauche dich nicht, ich bin besser als du. Das geht nicht. Ja? Wir brauchen einander. Und je eher wir das verstehen, in umso größere Kraft werden wir hineinfinden. Und das müssen wir lernen in den nächsten Jahren, um diese Synergie zu erzeugen, die wahren Durchbrüche bringt. Wir sollten lernen, uns im Bereich des Gebetes gegenseitig in unseren Berufungen freizusetzen, nachdem klar geworden ist, wer hat welche Gabe. Wenn jemand die Gabe der Fürbitte und des Gebets hat, dann setzen wir ihn darin frei und ermutigen ihn. Und wenn wir sehen, jemand hat eine praktische Gabe, dann setzen wir ihn genauso frei und ermutigen ihn. Und dies geschieht, indem wir einander Mut zusprechen, verbal, indem wir andere vielleicht freisetzen einen bestimmten Dienst. Also ich habe zum Beispiel Marco in einem bestimmten Zeitfenster unter der Woche vom Bürodienst befreit, wo ich sage, er soll ins IHOP und anbeten. Einfach vor Gott stehen und ihn anbeten. Dann könnte man sagen, was soll das? Uwe, das ist doch, hey, der könnte doch was tun, der könnte Tabellen ausfüllen, der könnte Telefonate führen und ja. Aber etwas passiert. Etwas ist passiert, seitdem wir das machen. Und ich glaube zutiefst daran, das ist ein geistlicher Dienst, das ist eine klare Berufung. Und wir müssen lernen, das untereinander zu erkennen, wer hat zu was eine Berufung. Und vielleicht kommen wir eines Tages auch dahin, dass wir Leute, von denen wir eindeutig sehen an ihren Lebensfrüchten, dass sie eine Berufung zur Fürbitte und zum Anbetungsdienst haben, dass wir sie auch finanziell wie einen evangelistischen Missionar freisetzen und sagen, du bist freigesetzt, den ganzen Tag vor dem Herrn zu stehen und zu beten. Ja, das bedarf natürlich auch einer Bestätigung. Und ich glaube, Gott möchte uns dahin bringen. Wenn schon der Sohn Gottes in seinem irdischen Leben auf Gott wartete und seine Aufträge zum Zentrum seines Dienstes macht es. Wie viel mal mehr ist es wichtig, dass wir als Gemeinde das auch tun? Jeder. Nicht jeder ist berufen, Stunden zu verbringen. Viele von euch sind fürs Geschäftsleben berufen, in der säkularen Welt zu dienen. Und das ist absolut wichtig. Wir brauchen die Menschen, die in der säkularen Welt Zeugen sind, die arbeiten, die Finanzen generieren, mit denen der andere Dienst freigesetzt wird. Aber was für uns alle absolut wichtig ist, diese Warnung spricht Jesus aus in Markus 13. Seht zu, wachet und betet. Wachet und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Gleich wie ein Mensch, der außer Landes reist, und damit meint Jesus sich selber, sein Haus verließ und seinen Dienern die Gewalt gab in einem jeden sein Werk und den Türhüter einschärfte, dass er wache. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend, um Mitternacht um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht plötzlich kommt, euch schlafen finde. Was ich aber sage, sage ich euch allen, wachet. Freunde, das geht uns alle an. Wachet, sei wachsam. Was meint Jesus damit? Ich glaube, wir brauchen mal neue Batterien für das Teil hier. Drei Dinge sehen wir in diesem Gleichnis. Jesus spricht hier von einem Herrn, der verreist. Damit meint er sich selber, als er zurück in den Himmel geht. Er gab den Dienern Vollmacht, Gewalt. Jedem von uns ist Vollmacht gegeben. Vollmacht im Gebet. Jedem. Er gab jedem sein Werk. Jeder von euch hat eine persönliche Berufung in seinem Leben. Und interessanterweise, er gab den Türhütern, und dreimal rat, wer die Türhüter sind, das sind die geistlichen Leiter, den Befehl zur Wachsamkeit. Und ich bin mehr denn je überzeugt, dass Gewalt und Vollmacht die Gebete sind, die in tiefer Überzeugung, Ausdauer und gesprochen, von uns gesprochen werden sollen. Danke, Carsten. Okay, wir haben nachher einen Beamer zu verschenken. Jesus sagt in Lukas 18, durch folgendes Gleichnis macht er ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten ihr Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Wo Jesus uns auffordert, ist immer ohne Unterlass zu beten. Und er sagt, Gott, der Vater, wird dir Recht verschaffen. Und dann kommt ein Statement, aber werde ich, wenn ich komme, wird Jesus sagen, werde ich diese Art von Glauben finden, wenn ich komme. Jesus ermutigt dich und mich zum zielgerichteten Gebet in deinem geistlichen oder säkularen Auftrag, den du hast. Ob das dein Geschäftsleben ist oder dein Privatleben ist, dein Haushaltsleben oder ein geistlicher Dienst. Freunde, wer betet, bekennt, dass er aus sich nichts kann. Und wer nicht betet, zeigt, dass er Gott nicht braucht. Und ich rede nicht von den Menschen, die Gott eh nicht kennen. Und das gilt in deinem geistlichen Leben und auch in deinem natürlichen Leben. Und Gebet ist manchmal ein Kampf, der in die Länge geht. Es kostet Überwindung, dran zu bleiben und nicht nachzulassen. Und manchmal ist das eigene Tun die Erleichterung. So, ach, was soll ich beten? Ich tue es jetzt einfach. Ich war heute auch wieder, ich habe mich so geärgert über mich. Da haben sie einfach hier unsere Zufahrt abgeschlossen. Ich war sauer. Also die von der Baufirma da einfach einen Bauzaun vorgemacht vor unserer Zufahrt. Anstatt zu beten und geduldig zu sein, schnappe ich mir einen schönen Holzpflock. So, und für mich war das erst, ich war erst mal ganz erleichtert und dann habe ich da, oh, scheiße. Beten, ne? Und dann kommt ausgerechnet noch die Ilka in dem Moment um die Ecke, da ist kein Segen drauf. Okay, aber Gott hat von den Türhütern gesprochen. So, wenn die Tür verschlossen ist, dann muss ich die aufmachen, damit meine Schäfchen reinkommen können und einen Parkplatz finden. So, seht ihr mal, das sind die Kämpfe, in denen wir stehen, in denen wir auch manchmal dann, wo die Macht des Fleisches durchbricht, ne? Auch mit dem Pastor. Da kommen dann die Wächter, ja. Okay. Dann hat Jesus einem jeden von uns Werke gegeben. Frage dich, zu was bist du berufen? Einige sind zur Fürbitte berufen und das sollen sie tun, und andere sind in der säkularen Welt berufen. Und ihr solltet das voller Eifer und mit Liebe zu Gott tun. In deinem Dienst, in deinem Job kannst du ein wirklich großartiger Zeuge werden und bist genauso wertvoll für Gott wie der, der vielleicht 10 Stunden Fürbitte tut. Auch dein, das ist der Dienst, zu dem du berufen bist, in der Welt draußen. Vielleicht 8 Stunden, 10 Stunden, wenn du selbstständig bist, oder 12, dein Job einfach nur gut zu machen. Wo andere Menschen dich sehen, sagen, wow. Und das Zweite ist, dass Gott dich auch benutzt, und das sage ich nicht negativ benutzt, sondern durch deinen Dienst generierst du auch die Finanzen, die dazu führen, dass der Dienst des Gebetes, der Dienst der Außenmission, der Dienst der Barmherzigkeit und der Dienst der geistlichen Lehre und Leitung funktionieren kann. Freunde, Klartext, ohne dass wir Opfer geben, ohne dass wir Gemeinde möglich machen, kann Gemeinde nicht gebaut werden. Deswegen kann nicht der, der vielleicht Stunden betet, verächtlich auf den heruntergucken, der Stunden schafft, damit der beten kann. Versteht ihr, was ich meine? Synergie. Wir brauchen einander. Und jeder Dienst ist gleich wichtig. Der Arm kann nicht zum Bein sagen, ich brauche dich nicht. Ja. Aber auch wenn du einen Dienst im säkularen Bereich schwerpunktmäßig hast, sollst du in deinem Leben ein Beter werden. Und er gab uns geistlichen Leitern den Befehl, wachet an der Tür. Was ist die Tür? Damit meint Jesus die Tür zum Herzen der Schafe. Es ist der Job der geistlichen Leiterschaft aufzupassen, was kommt in die Gemeinde hinein. Lehren, Ansichten. Was bringen wir hinein? Was tun wir hineinbringen an Lehre? Lassen wir die Menschen ihrem alten Sein zu Hause? Blasen wir den Menschen nur Puderzucker ins Ohr, damit uns jeder mag und ihr altes Ego gestärkt wird? Oder sind wir Männer, die die Wahrheit predigen? Es gibt einen krassen Vers, 2. Timotheus 4,3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden. Und ich empfinde, wir sind mitten in dieser Zeit. Und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören wollen. Vor der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Heute erleben wir in weiten Teilen der westlichen Christenheit ein Phänomen, das im Großen überschrieben wird mit Seeker Sensitive. So, wir wollen den Suchenden sensitiv begegnen. Und das ist in der einen Seite gut. Wir wollen Gottesdienste kulturell relevant gestalten. Wir möchten, dass Menschen, die bisher Kirche ist langweilig, Kirche ist kalt, Kirche ist scheiße, Kirche schallt, in der Kirche muss man immer nur leise sein, wir wollen ihnen eine neue Form des Gottesdienstes bieten. Das ist alles richtig. Aber, was man im Moment beobachten kann, ist, dass wir auf der einen Seite kirchliches Leben entstauben, aber dass viele Gemeinden immer weiter abgleiten auf ihrem Weg der kulturellen Relevanz und nur noch zu Entertainment-Stationen verkommen sind. Der Gast wird entertained, unterhalten. Die Predigt darf nicht länger als 20 Minuten sein, der Worship 10 Minuten und dazwischen müssen möglichst viel Filmchen und andere nette Sachen sein, Popcorn und Kaffee und Leute müssen sich wohlfühlen. Und viele merken gar nicht, es geht nur darum, noch die Räume zu füllen, aber die Herzen bleiben leer. Wir dürfen die Leute nicht überfordern mit zu langen Predigen, mit zu schwierigen Predigen, mit Wahrheiten, die wehtun. Wir dürfen nur nette Sachen sagen. Gott ist lieb, Gott liebt dich und Gott liebt dich und Gott will dich segnen. Und das Krasse ist, dass wir als Türhüter alles Mögliche in die Menschen hineinlassen, nur nicht das Herz Gottes. Und in dem Versuch, für Menschen relevant zu werden, ist die Gefahr riesengroß, für Gott irrelevant zu werden. Und einmal von Gott zu hören, du, Gott sagt, sorry, das wollte ich nicht, das habe ich von dir nicht gefordert. Das ist eine ehrliche Warnung, wo Jesus sagt, es werden viele an jenem Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gepredigt, Wunder getan, Zeichen getan, dies und das getan. Und Jesus wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Und das ist ein Feld, in dem wir als Leiter mehr als zuvor beten müssen. Was ist die Stunde? Was will Gott der Gemeinde wirklich sagen? Freunde, das ist nicht einfach und es ist oft nicht populär. Als Jesus interessanterweise in Johannes 666 von seiner wahren Sendung sprach, wer er wirklich ist, warum er eigentlich da war, vorher hat er Brot vermehrt und die Massen kamen, boah, Jesus, und Jesus sagt, ich weiß, warum er mich sucht, weil ihr satt geworden seid. Aber kümmert euch doch nicht nur immer ums äußere Sattwerden, schafft euch Speise für eure Seele. Und dann beginnt Jesus zu erklären, wer er wirklich ist. Und dann passiert was Interessantes. Er sagt dann, der Geist macht lebendig, ihr selber könnt es nicht. Er predigt gegen Religiosität. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Allerdings gibt es einige unter euch, die glauben trotzdem nicht. Darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Und dann kommt dieses Statement, was er da sagt, geht zu weit. Das kann man ja nicht anhören. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Das ist etwas, was du als Leiter lernen musst. Fang an, die Wahrheit zu sprechen. Du wirst erleben, wenn du vorher auf Popularität gebaut hast, dass die Menschen sich zurückziehen. Das, Bruder, will ich nicht mehr hören. Sowas will ich nicht hören. Das ist eine harte Rede. Bitte, damit verschon mich. Ich möchte die netten, schönen Dinge hören. Bitte vermehr Brot, heil die Kranken, mach Wunder und baue mich auf. Das ist okay, aber bitte sag mir nicht, wie ich wirklich leben muss. Aber Jesus konnte deshalb festbleiben, weil er durch Wachen und Beten mit dem Vater verbunden war. Er wusste, was der Vater wollte. Nur das war wichtig für ihn und nicht die Trends und die Erwartungen der Menschen, die an ihn gerichtet wurden. Und wenn du als Leiter keine Beziehung mit Gott hast, dann werden die Menschen dich nach ihrem Sinn hin und her und her und hin bewegen. Freunde, wir können das Reich Gottes nicht bauen, wenn der Maßstab dafür die inneren Bedürfnisse des unerneuerten Menschen sind und nicht das, was Gott sagt. Wir können lange darüber streiten, aber am Ende werden die Früchte zeigen, welches der richtige Weg ist. Ich möchte abschließen. Wir stehen als Gemeinde vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Und deswegen spüre ich, dass Gott anfängt zu sagen, betet. Wir wollen den Umzug in eigene Räume nächstes Jahr realisieren. Und für mich ist das ein Gebirge, Freunde, ein Gebirge. Ich rede noch gar nicht mehr vom Bauen, sondern nur vom Mieträume suchen. Im Moment bewegt sich gar nichts. Es ist irgendwie wie alles zugenagelt. Dann können wir so in der Versuchung, naja, wir haben ja noch Zeit. Aber 6 Monate, die sind ganz schnell rum. Ja. So, und ich merke, wie Gott sagt, bete, bete. Und das ist so der Reflex, jetzt fahren wir mal dahin, dorthin, dies, das. Ne. Und ich möchte euch ermutigen, betet. Ich möchte euch als CZK-Mitglieder ermutigen, betet dafür. Und ich möchte euch, wenn ihr Freunde seid von uns, betet. Gott wird uns etwas geben, aber betet. Und der zweite Punkt, der mich ganz tief bewegt, ist, ich spüre, dass Gott möchte, dass wir dafür beten, ein tiefes Verständnis zu erlangen, was ist unser Auftrag in den nächsten 10 Jahren als Gemeinde. Freunde, ich möchte nicht aimlessly, so ohne Ziel, einfach, oh ja, wir machen jeden Sonntag Gottesdienst und jetzt ist wieder schön Sommer, wir machen Grillfest. Und dann machen wir auch mal eine Kanutour und wir machen einfach nettes Gemeindeleben. Ich möchte wissen, wofür existieren wir. Ich möchte, und ich hoffe, ihr versteht das, das ist nicht stolz, aber ich möchte, dass wir eine Spur hinterlassen. Dass unsere Gemeinde eine Spur hinterlässt in diesem Land. Für Jesus, nicht für uns. Aber dass wenn wir mal abgetreten sind, ob der Herr nun kommt oder wir alle einfach mal zu ihm gehen, aber dass wir ein Vermächtnis zurücklassen. Dass wir nicht einfach nur existiert haben und bekannt waren für nette, coole Gottesdienste, sondern dass wir Menschen verändert haben, dass jeder von uns Menschen um sich herum verändert hat. Und dass wir herausfinden, was ist unsere primäre Aufgabe als Gemeinde. Außerdem, was wir machen. Das ist gut, was wir machen, aber ich bin lange damit nicht zufrieden. Da ist mehr. Und ich möchte das rausfinden. Und ich möchte nicht für mich selber mit unseren Leitern eine tolle Vision entwickeln. Wir möchten die Vision Gottes hören. Und ich glaube, dass Gott einen Plan für uns hat. Und den möchte ich herausfinden. Und das bedeutet auch für dich, liebes CZK-Mitglied, bete dafür in den nächsten Jahren. Wir werden das nur bewältigen, indem wir lernen, ein Volk des Gebets zu werden. Dieses Jahr, Maintain Your Faith, wird das Thema haben, Könige und Priester. Und ich habe mich so gefreut, Gott hat ein richtig kleines Wunder getan, muss ich noch kurz erzählen. Wir wollten ja Bob Sorge haben und Bob ist in einem Sabbatical und ist immer noch in einem Sabbatical, also er weiß nicht, wann das aufhört. Und ich habe mir überlegt, Herr, was ist jetzt der Ersatz? Ich hatte immer das Gefühl, Gott sagt, hey, mach dich nicht verrückt. Und dann war die Woche, Anna war bei mir. Steh mal auf, Anastasia, ne? So, und sie war in USA in einem Dienst und der ist mit Kansas City auch verbunden. Und ich kannte diesen Mann schon, aber ich habe den nie in Verbindung gebracht mit dem Thema. Und dann sagte sie mir, Mensch du, das ist genau sein Thema, Könige und Priester. Und ich bin auf die Homepage und das war Wahnsinn, das war randvoll, da waren Downloads, alles war exakt sein Thema, da ist da richtig bombig drinnen. Und dann habe ich sofort E-Mail-Kontakt aufgenommen, gestern habe ich die Zusage bekommen, ne? Also Kirk Bennett. Und das ist eigentlich, ich habe gestaunt, wie Gott, was Gott für ein Timing hat, wie Gott Dinge orchestriert. Und ich spüre, das ist das, was dran ist in diesem Jahr. Ja. Und wo Gott eine weitere Foundation legen wird in unseren Herzen, was es heißt, König und Priester zu sein. Was es heißt, ein Volk des Gebets zu werden. Nicht der religiösen Betmemmen und Heulsusen, sondern wirklich ein Leben des Gebetes. Etwas, wo Gott dir persönlich in deinen ganz eigenen Nöten wohltun möchte. Und das verbindet sich mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Freunde, es werden noch mehr Filme wie Da Vinci Code kommen. Es werden noch Dinge auf uns zukommen, da bläst es dir die Perücken weg, wenn du welche aufhast. Aber die Frage am Ende wird sein, worauf baut sich dein Glaube? Hast du Erfahrungen mit Gott gesammelt? Und Gebet ist eine der machtvollsten Brücken in das Herz Gottes. Wer betet, macht Erfahrungen. Und wer Erfahrungen hat, den kann nichts erschüttern. Aber wer nicht betet, macht doch keine Erfahrungen und kann erschüttert werden. Okay, kann die Band mal auf die Stage kommen? Und wir wollen einfach noch beten. Rainer, kannst du mal da ein bisschen Licht anmachen? So langsam wird es schummrig, dunkel. Nicht, dass ihr mehr einschlaft hier. Lass uns noch zusammen beten. Schließ einfach mal deine Augen, wenn du magst, wir wollen noch beten. Vater, wir danken dir für diesen Impuls heute Abend, Herr. Und es war mir, in die Breite zu gehen, nicht so sehr spezifisch, das große Bild zu zeichnen. Vater, ich bete, dass du uns durch deinen Heiligen Geist ansprichst heute Abend. Vater, wir beten zuerst, dass du uns neu beschenkst mit einer Liebe, den Geist des Gebetes zu umarmen und ihn neu zu empfangen. Vater, wir können das nicht hineinpredigen in Menschen, wir können das uns auch nicht einfach aus eigenem Herzen aneignen. Aber wir stehen heute Abend vor dich und wir bekennen, dass wir bedürftig, arm, blind und bloß sind. Vater, wir beten, dass du uns einen Geist des Gebets schenkst. Schenk uns ein Herz, dich zu suchen. Vater, schenk uns Erfahrungen mit dir neu zu sammeln. Vater, ich bete, dass du viele hier ermutigst, über die eigenen Lebensumstände zuerst zu beten. Und zu erkennen, du bist der Gute, der Treue und der erbarmende Gott. Herr, und führ uns weiter über unser Ich und Selbst hinaus, für den Nächsten zu beten. Für Umstände anderer zu beten. Für unsere Gemeinschaft zu beten. Für dein Reich zu beten, Herr, dass es hier in Deutschland Bahn bricht und durchbricht. Jesus, unser Land braucht dich so sehr. Vater, und wir beten, dass du die Beter in deinen Gemeinden Land auf Land ab erwächst. Keine frommen Dödelclubs, sondern wirklich brennende Herzen. Jesus, ich bete, dass du uns an den Ort führst, in der Kraft deines Geistes, wo wir den Vater sehen und hören. Du siehst unsere blinden Augen, unsere tauben Ohren. Wie es in der Offenbarung heißt, gib uns Salböl. Mach unsere Augen klar und unsere Ohren weit, dass wir hören, was der Vater sagt in bestimmten Situationen. Befreie uns von diesem Gedanken, dass Gebet langweilig ist, ein religiöses Gelaber ist. Begeister uns neu, Vater, begeister uns neu. Vater, wir beten, dass du einen Geist des Gebetes ausgießt in dieser Gemeinde. Ich möchte dich einfach einladen, auf dieses Anliegen zu reagieren. Und wenn du einen Geist des Gebetes neu empfangen möchtest, dann steh einfach jetzt auf und zeig Gott damit, dass er dich beschenken soll. Ich will damit nicht sagen, dass du heute Abend hier voll die Gebetspower kriegst, aber Gott liebt es, wenn wir aus der Grauzone heraustreten und ihm zeigen, Herr, hier bin ich. Ich brauche das neu, ich möchte das neu. Oder ich habe es noch nie gehabt und möchte es empfangen. Vater, du siehst die Menschen, die stehen. Herr, ich bete, dass du ihnen das erste Mal oder wieder einen Geist des Gebetes schenkst. Dass du einen Geist des Gebets ausgehst, Vater. Herr, zeig uns, wozu wir berufen sind auch. Ob wir in der Stille lange Stunden vor dir stehen sollen, ob wir zu einem Fürbittedienst berufen sind oder ob wir berufen sind, unseren säkularen Job gut zu machen. Sprich darüber zu uns, Vater, und zeig uns das. Vater, lass uns in das hineingehen, was du uns zeigst. Erfüll uns jetzt, Herr. Gib uns konkrete Erfahrungen im Gebet in den kommenden Wochen. Ich möchte dich ermutigen, werde konkret in deinen Gebeten in den kommenden Wochen. Bitte Gott um Zeichen. Bitte Gott um eine Erstlingsgabe seiner Liebe an dich, eine Gabe der Ermutigung an dich. Vater, und wir beten um Einheit zwischen der Intimität und der Autorität. Vater, wir beten, dass die beiden Elemente sich verbinden in unserem Leben und dass diese Elemente sich auch verbinden in der Gemeinde, Vater, dass du die Kluft zwischen Fürbittern und Evangelisten oder Aktivisten ein für alle Mal überbrückst, Herr. Vater, dass wir einander lieben und annehmen, dass wir zueinander finden und eine gewaltige Synergie erzeugen, vor der der Feind sich fürchtet, weil sie sein Reich erschüttern wird. Voller Kühnheit treten wir vor dich und bitten diese Dinge, Vater. Und so beten wir, Heiliger Geist, falle auf uns. Falle auf uns. Mit einer neuen Salbung des Gebets, der Fürbitte, der Danksagung und der Anbetung. Wir brauchen dich. Danke, dass du handeln wirst, Vater.